da kommt man natürlich automatisch in Berührung mit dem Weinbau und wächst damit mehr oder weniger auf.
Prost, Mahlzeit, der Podcast rund um Wein, Kulinarik und andere Dinge, die das Leben schön machen. Von und mit Conny Weinlover und Christoph Baumert.
So, wunderschönen guten Vormittag. Wir sind in der Thermenregion unterwegs. Conny, wer traut sich vors Mikro?
Hallo, grüß dich von mir. Wir sind heute in Dattendorf beim Weingut Schneider. Ein Betrieb, der sich konsequent der biologischen Weinbauweise verschrieben hat, seit 2008 biologisch wirtschaftet und dessen Herz vor allem für Burgundersorten wie Pinot Noir und St. Laurent schlägt, aber auch traditionelle Rot- und Weißweine wie Rotgipfler nicht auslässt. Unser Gast heute ist der Georg Schneider, Winzer, Gastgeber und leidenschaftlicher Verfechter naturverbundener, charakterstarker Weine. Wir sprechen über Bio-Weinbau, Tradition und Moderne, über die Thermenregion als Terroir, über seine große Liebe zu der Burgunderfamilie im Weinberg und im Keller und darüber, wie Wein, Genuss und Gastfreundschaft für ihn zusammengehören. Wir freuen uns sehr, Georg, dass du mit uns da heute am Tisch sitzt und ein bisschen über eure Weine plauderst.
Ja, grüß euch. Also freut mich auch, hier zu sein, und es wird sicher eine spannende Stunde.
Erzähl uns ein bisschen über deine Herkunft und wie du zum Wein gekommen bist, ob das immer schon so war oder ob es da eine Vorgeschichte gibt.
Ja, Vorgeschichte natürlich. Ich bin in einen Weinbaubetrieb hineingeboren worden. Wir haben unseren Betrieb in Dattendorf, das ist so 30 Kilometer südlich von Wien. Und ich bin eigentlich mit dem Weinbau aufgewachsen. Also meine Eltern haben das schon praktiziert gehabt. Und da kommt man natürlich automatisch in Berührung mit dem Weinbau und wächst damit mehr oder weniger auf. Und mit der Zeit ist natürlich auch das Interesse dafür gewachsen. Vielleicht kommt noch dazu, ich habe zwei ältere Brüder, die sind 6 und 7 Jahre älter. Die haben sich eigentlich nicht wirklich für diesen Weinbaubetrieb interessiert gehabt. Und da waren dann natürlich für mich Türen und Toren geöffnet, dass ich da weitermachen kann in dem Betrieb.
Ich muss sagen, die Thermenregion hat sich besonders perfekt vorbereitet, weil wir brauchen fast keine Fragen mehr stellen. Alle Fragen werden schon beantwortet, weil meine Frage wäre nach Geschwistern gewesen. Aber ja, ich sehe schon, ihr habt eure Arbeit gut gemacht.
Ja, wir sind gut ausgestattet worden. Also wir haben auch eine Karte gekriegt, wo wir die Thermenregion abgebildet haben. Die könnt ihr leider nicht sehen, aber wir werden sie dann bei den Bildern dazu verlinken, für die, die die Thermenregion nicht kennen. Aber wir haben mit unseren ersten Folgen, die wir jetzt quasi durch die Thermenregion machen, auch quasi geschaut, dass wir unterschiedliche Weine auch herzeigen aus der Thermenregion. Da hat es auch sehr gut funktioniert mit den Winzern, mit den Abstimmungen. Da hat es keine Diskussionen gegeben. Also jeder war sich einig, der nimmt den Wein. Ja. Ich glaube, das Zusammenspiel bei euch in der Region, kann man sagen, funktioniert
ja, ganz gut. Also gibt's, gell? Ja, es gibt eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit. Das fängt im Weinbauverein an, geht aber auch auf Regionsebene. Wir haben da das Weinforum zum Beispiel, das sehr aktiv ist, das Veranstaltungen gemeinsam organisiert, wo die Winzer aus der Region teilnehmen können. Es gibt Biokurse, die auch angeboten werden da in der Region, wo man immer wieder als Winzer zusammenkommt. Und es gibt da intern zwischen den Winzern immer wieder gemeinsame Verkostungen, wo man sich die Weine dann meistens blind anschaut, offen darüber spricht und schaut, dass man halt gemeinsam weiterkommt. Und ich denke, darum geht es, dass wir es gemeinsam machen.
Mhm, sehr gut.
Nur hineingeboren werden ist ja nicht alles. Wie hast du dein Wissen dann geschärft? Wie war dein beruflicher Werdegang oder dein Lehrwerdegang?
Das stimmt, hineingeboren allein ist es noch nicht. Ich war mir am Anfang gar nicht ganz sicher, ob ich den Weg gehen möchte. Für mich war da dann klar, so mit 14 Jahren, wenn ich Ausbildung in die Richtung mache, dann würde ich es zumindest mit Matura machen, dass ich dann zumindest noch weitere Möglichkeiten habe. Und das war dann auch der Grund, warum ich nach Klosterneuburg gegangen bin in die Weinbauschule. Ist jetzt doch schon ein paar Tage her, also fertig geworden bin ich da 1994 mit der Schule. Und eigentlich war es dann auch noch nicht ganz klar, ob ich das weitermachen möchte oder nicht. Und es war dann ein Auslandsaufenthalt, ich war dann für eine Ernte in Australien, in Westaustralien, auf Franklin Estate. Und da hat es irgendwo so dann diesen zündenden Funken für mich gegeben, dass ich wieder dann heimgekommen bin und habe gesagt, ja, jetzt ist der Vater war damals erleichtert, weil er ist auch schon irgendwie so an die Startlöchern gestanden und hat gesagt, wenn sich wer entscheidet, dann können wir investieren, dann macht es einen Sinn, da langfristig etwas zu planen. Wenn sich keiner entscheidet, dann kann ich jetzt da nicht längerfristig in Investitionen angehen. Und wie ich dann gesagt habe, ja, wir machen was, dann haben wir begonnen, den Keller umzubauen und teilweise neu zu bauen. Und ja, das war eigentlich dann auch der Startpunkt, wie ich begonnen habe.
War es dann schon so, dass, wie du heimgekommen bist, gesagt hast, ja, ich möchte es machen, aber ich hätte es gern vielleicht, dass wir die und die Änderungen machen, oder?
Also es war mal klar, dass ich es machen möchte, und dann war aber klar, dass wir die Rahmenbedingungen dafür schaffen müssen. Der Betrieb an sich war ja damals ein gemischter landwirtschaftlicher Betrieb. Es hat immer ein bisschen Ackerbau dabei gegeben und ein bisschen Weinbau. Also zu der Zeit haben wir 7-8 Hektar in etwa gehabt. Und das war zumindest mit der Strategie, was ich überlegt habe, um hin, war das etwas zu wenig. Also da war klar, dass wir dann auch wachsen müssen und dass man halt entsprechend die Voraussetzungen dafür schaffen möchte oder müsste. Ja, da ist das Ganze dann eigentlich losgegangen.
Wie viele Hektar habt ihr jetzt da?
Jetzt im Moment haben wir 16 Hektar.
Okay, also das Doppelte eigentlich, ne?
Das sind etwa verdoppelt. Mhm. Früher habe ich mal gesagt, ich will um die 20 Hektar haben. Da bin ich abgekommen, also bin heil.
Jetzt froh, dass...
Jetzt froh, genau. Es hängt natürlich auch einiges an Arbeit und Energie dran, und das darf man auch nicht unterschätzen.
Jetzt ist die Thermenregion auch eine sehr spannende Region, weil es sich vom Speckgürtel rund um die Bundeshauptstadt doch ein bisschen weiter raus auch entwickelt. Und Datendorf ist für mich ein Begriff, da gibt es im Sommer ein großes Weinfest, was ich mich erinnern kann. Erzähl uns ein bisschen was um das Gebiet, um euren Anbaugebiet rund um Datendorf herum. Was gibt es da für Lagen? Wie baut ihr das auf?
Also grundsätzlich, Datendorf ist so 30 Kilometer südlich von Wien gelegen. Und wenn man sich die Thermenregion vom Weinbaugebiet anschaut, dann ist so zweigeteilt. Auf der einen Seite haben wir die Abhänge vom Wienerwald, das sind die Ausläufer der Alpen. Und auf der anderen Seite, und da liegt dann auch Datendorf, da geht es rein ins Wiener Becken, und das Gebiet bei uns heißt das Steinfeld. Das sagt eigentlich schon relativ viel über die Böden dort. Das sind Kalkschotterflächen, die sind irgendwann einmal in grauer Vorzeit aus dem Rax- und Schneeberggebiet angeschwemmt worden durch die Flüsse, die dort bei uns durchgehen. Also Kalkschotterflächen, sehr karge Böden. Obendrauf hat sich nur eine seichte Schwarzerdeschicht gebildet. Das sind sehr durchlässige Böden, eher wärmere Böden. Und was sich halt herausgestellt hat, ist, dass sie in erster Linie für Rotwein sehr gut geeignet sind. Und da ganz besonders für St. Laurent oder Pinot Noir. Und das sind eigentlich die Sorten, die da wirklich, wirklich wohlfühlen auf diesen Böden, diesen Flächen.
Der Umstieg auf biologisch, war das dann schwierig oder war das eh schon immer ein Plan oder eine Idee von dir?
Das war eine Idee, das haben wir im Betrieb schon immer wieder diskutiert, besprochen gehabt. Mein Vater hat schon die Überlegung gehabt, hat es auch ein bisschen ausprobiert gehabt, ist aber dann wieder weggegangen. Man muss dazu sagen, mein Vater war bei uns ein Bürgermeister in der Ortschaft und hat nicht so viel Zeit dann auch für den Betrieb gehabt, und gerade dieser Umstieg auf biologische Produktion, das ist schon arbeitstechnisch eine gewisse Herausforderung. Was damals auch war, es hat dann begonnen, also die ersten Kurse gegeben für den Bio-Weinbau, das war auf der Weinbauschule in Krems, gibt es eh nach wie vor. Und da haben wir schon den Vorteil gehabt, da waren dann auch teilweise Winzer, die schon Erfahrungen gesammelt haben und das dort weitergegeben haben. Das heißt, wir haben, was Bio anbelangt, jetzt dann nicht von null anfangen müssen, sondern wir haben schon einiges an Informationen bekommen, wie man da richtig vorgeht, was Bodenbearbeitung, Begrünung anbelangt, aber vor allem dann auch der Pflanzenschutz an sich. Weil biologisch heißt ja nicht, dass man gar nichts spritzt, sondern man ist von den Pflanzenschutzmitteln sehr, sehr stark eingeschränkt. Und im Endeffekt sind es nur Mittel, die oberflächlich wirken. Das kommt im Wesentlichen auf Schwefel, Kupfer, Backpulver und verschiedene Pflanzenextrakte. Und da muss man schon wissen, wie man das richtig einsetzt.
Und wann, ja.
Und wann und wir.
Was war da in der Umstellung die größte Herausforderung? Wo seid ihr am meisten gefordert worden?
Wir haben 2008 angefangen, und 2008 war eine schon Herausforderung, weil es ein sehr feuchtes Jahr war. Und wir haben ja mit Peronospora, das ist der falsche Mehltaupilz, den habe ich ja schon gar nicht mehr gekannt. Das war bei uns nie ein Thema. Aber in dem Jahr war es dann plötzlich da. Und das hat dann unter Bio-Voraussetzungen. Bio ist ja so, dass man im optimalen Fall vorbeugend behandelt. Mhm. Wenn einmal was da ist, das wieder in den Griff zu kriegen, ist es nicht so einfach. Und da haben wir schon am Anfang ein bisschen Lehrgeld gezahlt. Und mit der Zeit haben wir aber schon eine gewisse Routine bekommen. Man weiß einerseits, wie man das richtig anwendet. Der andere Punkt ist aber, und das habe ich im Laufe der Jahre dann schon auch immer wieder gesehen, dass die Weingärten gerade in dieser Umstellungsphase sehr anfällig sind. Also wir haben dann immer wieder Weingärten dazu gepachtet. Und du hast schon gesehen, dass so die ersten 3-4 Jahre waren wir irgendwo Probleme gehabt und dann waren das bei diesen neuen Weingärten. Und waren die aber dann in dieses System ja wirklich integriert worden sind, dann sind die Weine, die Rebstöcke widerstandsfähiger geworden und du hast da weniger Probleme dann mit dem Pflanzenschutz gehabt.
Das haben wir schon mal gehört im Kanuntum. Da hat der Johannes Trappel da gesagt, es dauert 5 Jahre, bis der Stinker mehr oder weniger unter Anführungsstrichen rausgeht, weil das ist das, wo du noch merkst, wo die Pflanzen noch einen Stress gehabt haben mit der Umstellung und sie schwer da haben. Und das hast du am Anfang auch im Wein gemerkt bei der Umstellung und dann, wenn die Reben quasi entspannter sind und nicht mehr so einen Stress quasi haben, dafür hast du halt nachher quasi die Belohnung gekriegt für das, dass die Qualität halt dann wesentlich besser ist, wie das, was davor war.
Ich vergleiche es immer so ein bisschen, wie wenn du ständig Antibiotika nimmst und dann absetzt. Natürlich braucht das Immunsystem dann ein bisschen, bis wieder in Schwung kommt und die erste Phase wird für den Körper jetzt dann auch nicht so einfach sein. Ja. Wenn es aber dann der Körper umgestellt hat, dann ist er mit Sicherheit
robuster
und wieder widerstandsfähiger auf jeden Fall.
Man mag oft vermuten, ich habe einen Stress mit dem Kosten, aber es ist meine Aufgabe, darauf hinzuweisen, dass wir auch gerne die Weine von dem Winzer kosten und du hast uns etwas mitgebracht.
Ja. Wir haben St. Laurin mitgebracht.
Was tut denn?
Nein, ich habe gerade gesehen, ich habe zuerst den falschen
aufgemacht. Ach so.
Am schlimmsten Fall muss es mir zwei.
Ach so, du hast zwei mitgebracht, das ist sehr gut.
Ja, also die Thermenregion ist, lässt uns ja gar keine andere Wahl, als wir sehr viel zu kosten. Das haben wir bisher selten gehabt, dass wir zwei Weine zum Kosten haben, aber es ist uns jetzt schon nochmal passiert.
Ja. Das ist schon zweimal passiert.
Ja, genau.
Wir bekommen einen St. Lauren, schiele ich da mal.
Ihr bekommt einen St. Lauren, ja.
Bitte sei so nett.
Sehr gerne.
Danke sehr. Du
kriegst auch was.
Ja, ich muss immer auffordern und dann.
Wir müssen die besser umsetzen.
Aber ich bleib nicht über.
Er hat heute den Vorsitz übernommen und jetzt sitzt er ein bisschen schlecht.
Ja. Genau.
Vielleicht kurz Prost und dann wir kosten und du erzählst uns was. Prost.
Prost. Prost. Prost. Also das ist unser St. Lauren Tritt Frauenfeld. Vielleicht allgemein zur Rebsorte St. Lauren. Das St. Lauren ist ja eine Sorte, die sehr eng mit Pinot Noir verwandt ist. Das wird ja heute schon als genetisch analysiert. Und da weiß man eben, dass ein Elternteil des St. Laurens Pinot Noir war. Der andere ist unbekannt. Also den hat man noch nicht gefunden. Ist man auf der Suche. Vielleicht findet man irgendwann, aber bis jetzt weiß man es noch nicht. Tatsächlich ist die Rebsorte so um 1860 das erste Mal in Klosterneuburg beschrieben worden, damals als Lorenzi-Traube. Und damals hat es auch Aufzeichnungen gegeben, dass die Edelreis aus dem Elsass bekommen haben von dieser Sorte, wobei man die Rebsorte dort heute nicht mehr findet. Also man ist sich ja nicht ganz sicher, wo sie herkommt. Die eine Theorie ist halt aus dem Elsass und die andere Theorie ist, dass sie irgendwo auf dem Gebiet der früheren Kahn-Monarchie sie entwickelt hat. Und wenn man sich anschaut, wo die Rebsorte angepflanzt wird, dann ist das neben Österreich, vor allem Deutschland, der Tscheche und dann in der Slowakei auch. Der St. Lauren ist eine sehr empfindliche Sorte, sehr dünnschallig, das hat er gemeinsam mit dem Pinot Noir. Tatsächlich sind die Beeren ein bisschen größer, das heißt, der Druck in der Traube kann manchmal schon sehr hoch sein und deswegen ist er sehr anfällig auf Pilzinfektionen, Botrytis vor allem. Und das Geheimnis hinter einem guten St. Lauren, das denke ich zumindest, dass man auf sehr kargen Böden setzt. Und das ist auch der Grund, warum er sehr, sehr gut nach Dattendorf passt, auf diese Kalkschotterflächen. Das sind sehr durchlässige Böden, die reduzieren ein bisschen das Wachstum. Und das bedeutet auch, dass die Beeren ein bisschen kleiner bleiben, der Druck in der Traube ist nicht so groß und man kann die Trauben dann wirklich so lange draußen hängen lassen, bis sie voll reif sind. Voll reif, da hat der St. Laurent auch noch eine Eigenschaft, und zwar hat er also eine natürliche Zuckerbremse. Also der geht bis zu einem potenziellen Alkohol von vielleicht 13,01%, aber nicht höher hinaus. Also selbst wenn man den nach 3 Wochen bei strahlender Sonne draußen hängen lässt und so weiter. Jetzt tut sie nichts mehr. Das heißt, er hat, du kriegst physiologisch reife Trauben mit relativ wenig Alkohol. Also wenn man sich den Wein jetzt dann anschaut, der St. Laurent Ried Frauenfeld 21, der hat 12,5% Alkohol, ist aber physiologisch gesehen voll reif.
Was ja eigentlich für die zukünftige Klimaerwärmung ja dann grundsätzlich für diese Rebsorte spricht, oder?
Das spricht für den St. Laurent, also was mit Klimaveränderung und der Thematik, dass man halt mit immer reiferen Trauben und höheren Alkoholwerten konfrontiert ist, ist St. Laurent sehr, sehr interessant. Er hat nur noch eine Eigenheit, sehr Sonnenbrand.
Ah, okay, das heißt, du darfst nicht so viel entlauben, oder
genau,
wie?
Genau, du musst wir kennen halt so vor, auf der einen Seite nicht so viel, auf der anderen Seite musst die Blätter rausnehmen in der Traubenzone, damit du mit den Pflanzenschutzmitteln hinkommst. Mhm. Wir gehen halt so vor, dass auf der Schattenseite wird stärker entlaubt und auf der Sonnenseite lassen wir die Blätter, eben um dieses Risiko von Sonnenbrand zu reduzieren.
Mhm. Mir ist aufgefallen in meiner Reise durch Italien heuer, dass in Richtung Süditalien die Weingärten, die paar, die ich da gesehen habe, die sind beschattet gewesen. Teilweise mit so Netze war das. Also nicht nur Hagel wahrscheinlich, sondern...
Mhm. Ja, es gab ja auch Sonnenschutz. Ne? Wenn du ein Netz drauf hast...
Es gibt Netze, die vereinfachen ein bisschen die ganze Bearbeitung, weil die Triebe dann nicht raus können, sondern ganz gezielt reinwachsen. Es ist ein Hagelschutz, aber zusätzlich natürlich ein Sonnenschutz. Das kann schon ein Thema sein. Man sieht es auch bei uns in der Region schon vereinzelt, dass diese Netze angewendet werden. Und dahinter haben wir keine Probleme mit Sonnenbrand.
Ja. Ich bin ja der Nichtsahnende in unserer Runde. Ich bin ja der Techniker. Aber mir ist der St. Laurent und ich finde das immer interessant, weil es tauchen immer wieder Sorten auf in unserem Podcast, die wir nicht so üblicherweise haben. Und der St. Laurent ist für mich ein Damenwein. Ich wäre nicht so Alkohol. Also einen hohen Alkoholgehalt hat und aus der Gastronomie kenne ich das, dass eben, wenn man zum Essen, die Damen, die bestellen sich einen St. Laurent, weil das nicht so reinhaut, wie man so schön sagt. Ja.
Ich finde, was einem halt auch sehr gut steht, dass man den halt auch super gekühlt trinken kann.
Ja.
Ja. Und das ist eine Burgundersorte.
Ja,
die
genau.
Burgundersorten, da zieht sich schon durch, dass sie sehr elegant, sehr finessenreich, sehr verspielt sind. Also ist jetzt dann kein wuchtig dichter Wein, sondern das ist das Elegante.
Genau, das wollte ich jetzt gerade sagen, elegant. Ja. Du hast eine schöne Frucht, aber nichts Üppiges, nichts Marmeladiges, sondern es ist ein klarer, der Wein ist jetzt zwar im Glas jetzt nicht, dass ich jetzt sage, der ist jetzt hell, dass er wie ein Pinot oder so, er hat schon eine schöne Kirschfarbe, aber ist jetzt nichts Üppiges. Also ich finde ihn sehr elegant zum Trinken, passt jetzt sehr gut zum Vormittag. Ich erkläre vielleicht kurz die Flasche, wenn wir es auch noch nicht sehen können. Ein weißes Etikett in Orange oder Rot, gell?
Eher Rot.
Schneider. Dann habt ihr ein Tor. Das ist euch ein...
Das ist unser Einfahrtstor zum Weingut, das ist unser Logo.
Die Kapselhülle oben ist auch rot. Mit Member of ÖTW steht auf der Kapselhülle oben drauf. Der Wein ist mit einem Korkverschluss. Dattendorfer, Ried Frauenfeld, St. Laurent, Thermenregion Österreich steht vorne. Und wenn man die Flasche dreht auf der Rückseite, Thermenregion 2021, Name des Dattendorfer, Ried Frauenfeld, St. Laurent, das ÖTW-Siegel, 12,5% Volumensalkohol und das Bio-Siegel. Sehr gut. Sehr gute Wahl. Schmeckt gut.
Am
und es ist unser erster St. Laurent.
Ja, ist unser erster St. Laurent tatsächlich. Und wie gesagt, mir hat das jetzt so erinnert an das im nicht so gut sortierten Gastronomiebetrieb hat es früher Stifteln gegeben, den Weißen hat es gegeben und dann gibt es den Roten gegeben und der Rote war St. Laurent. Und das muss schon von irgendwo hergekommen sein.
Damals, das hat das Stiftkloster Neuburg hat da sehr viel geliefert gehabt. Das Stiftkloster Neuburg hat auch sehr große Flächen in Dattendorf.
Ja.
Die sind großteils mit St. Laurent bestockt.
Ja.
Und früher haben die sehr, sehr stark die Gastronomie versorgt. Heute sicher auch noch, aber es gibt natürlich jetzt noch mehr Winzer, die das machen. Und St. Laurent, da gibt es gerade ein bisschen mehr als 800 Hektar in Österreich. Das heißt, da reden wir von Größenordnung 2% der Rebfläche. Dementsprechend findet man es natürlich nicht so oft auf der Weinkarte. Nichtsdestotrotz ist er hochspannender Wein. Wie gesagt, elegant, finessenreich, verspielt ein bisschen am Gaumen. Und im Unterschied zu Pinot Noir schon ein bisschen kräftiger von der Farbe und eher in dieses Dunkelbeerige hineingehende.
Und, jetzt schaue ich noch geschwind, wir haben ja da auch sind ja vorbereitet worden mit dem Folder. 128 Hektar davon sind in der Thermenregion.
In der Thermenregion, genau.
Und es ist die hat Mutter oder Vater quasi vom Zweigelt, ne?
Genau, der Zweigelt ist eine Kreuzung aus St. Laurent und Blaufränkisch.
Ja, genau. Je nachdem, wo man es hinnimmt, wie man es gerne hätte.
Wie man es gerne hätte.
Für die war es eher die Frau wahrscheinlich.
Ja,
also die Mutter gesagt, ist aus St. Laurent und der Blaufränkisch.
Wenn du das so siehst, dann stimme ich da vollkommen zu. Weil im Vergleich zu einem Blaufränkisch, Blaufränkisch ist immer noch ein bisschen kräftiger und strukturierter von den Gerbstoffen und hat ein bisschen mehr Säure. Und der St. Laurent ist... Ich sage es nochmal eleganter dann.
Genau. Wie schaut das Sortiment weiter aus? Was gibt es bei euch alles? Was habt ihr für Sorten?
Also grundsätzlich ist der Schwerpunkt auf Burgundersorten. Das zieht sich in Rot und in Weiß durch. Also bei Rot ist es neben dem St. Laurent der Pinot Noir. Bei Weiß ist es Weißburgunder und Chardonnay. Und dann gibt es halt ganz eigenständige Weißweinsorten, die man nur bei uns in der Region findet. Wie ein Zierfandler oder den Rotgipfel. Und Rotgipfel haben wir auch im Programm. Ansonsten ist noch etwas Zweigelt, Cabernet Sauvignon und Merlot bei uns im Betrieb.
Dein Herzenswein oder Herzensprojekt, welcher Name wäre das jetzt von deinen Weinen? Die das Burgunder.
Das sind klare. Wenn ich mich so rausreden kann, dann sage ich die Burgunder. Okay. Ja, wenn du mir auf eine Rebsorte festnageln würdest, dann würde ich den St. Laurent sein.
Wäre wahrscheinlich dann eh später dann gekommen, aber bin ich gespannt dann auf mein Verhör, ob er dann auch kommt, aber ja.
Wiener Becken, wie gestaltet sich da die Arbeit im Weingarten? Habt ihr da besondere Herausforderungen? Wie kann man sich das vorstellen? Also eher weniger Hänge, glaube ich, ne? Das geht in die Fläche. Und ja wir dürfen ja vom Leitergebirge runterschauen, praktisch auf euch, aber da kann man das schon beobachten, dass da einiges gibt.
Runterschauen ist gut, ja.
Die Höhenunterschiede, sind jetzt nicht so ausgeprägt, könnte man sagen. Wobei wir haben unsere Weingärten jetzt nicht nur in Dattendorf in der Ebene, sondern einen Teil auch Rübendein-Gumpelskirchen an den Abhängen des Anhängers. Also da sind wir dann auf einer Augenhöhe mit dem Leitergebirge da drüben und da können wir auch rüberschauen und euch
durchaus
winken. In der Ebene ist von der Bewirtschaftung natürlich etwas einfacher. Eine Herausforderung ist natürlich, dass wir haben sehr karge Böden, es sind sehr trockene Lagen, Niederschläge, sind auch jetzt nicht so hoch, wir reden da bei 550, 600 mm Niederschlag und da hängt es dann auch von der Verteilung ab. Also da ist entsprechend Bodenmanagement, das ist schon eine sehr, sehr wichtige Herausforderung. Auf der anderen Seite sind das wieder sehr gute Voraussetzungen, wie ich schon gesagt habe, für den St. Laurent, dass der dann nicht so kräftig wächst und da dann auch entsprechend gute Ergebnisse bringt.
Erzähl uns vielleicht ein bisschen über die Traditionsweingüter, für die uns zuhören und das noch nicht kennen.
Also die österreichischen Traditionsweingüter, die ist eine Gruppierung von Winzern, die sich halt in erster Linie auf die Herkunft sehr stark konzentrieren. Da geht es auch um Lagen und um Lagenklassifikation. Also vor allem die ersten Lagen werden dann so als Aushängeschilder auch gemeinsam beworben. Und es sind jetzt dann eigentlich in fast allen Weinbaugebieten in Niederösterreich, nur mit Ausnahme der Wachau, und auch in Wien präsent. Und da geht es halt darum, dass man eben gemeinsam diesen Herkunftsgedanken weiterträgt. Und die besten Lagen, das wird halt im Verein ausgewählt und auch diskutiert, was dort passt. Gibt es gemeinsame Weingartenbesichtigungen, Verkostung der Weine und so weiter. Und dann werden auch entsprechende Lagen als erste Lagen ausgelobt. Einerseits haben wir bei uns da den Tagelsteiner. Auch der St. Laurent ist mittlerweile erste Lage. Allerdings, wir sind ja im Weinbaugebiet Thermenregion relativ neu bei dieser Gruppierung mit dabei. Das ist eigentlich erst ab dem Jahrgang 22, dass man diese Lagenklassifikation verwenden darf und da draufschreiben darf. Das heißt, wenn der St. Laurent dann nächstes Jahr kommt mit dem Jahrgang 22, dann steht da erste Lage auf dem auf Etikett. Und also erste Lage tatsächlich steht nur auf der Kapsel, aber auf dem Etikett steht 1 und ÖTW.
Ja. Das heißt, für die ist es aber, also hört man, glaube ich, raus, so eine Gruppe, also so...
ein Qualitätsmerkmal.
Ja. Ja. Also. Ja, und auch, dass dir das wichtig ist, dass man in einer Gemeinschaft quasi was das, zusammen...
das in der Gemeinschaft macht, ist, das war es eigentlich immer schon. Das war so, hat im Weinbauverein angefangen, das ist in der Thermenregion und so. Und in dem Fall ist es halt eine überregionale Zusammenarbeit unter Winzern. Und es ist schon auch als Winzer sehr, sehr spannend, weil du einen intensiven Austausch mit Kollegen aus anderen Weinbaugebieten hast. Und es wird auch von ÖTW gesamtheitlich wird auch immer Verkostung organisiert, wo die Winzer intern dann blind die Weine verkosten und gegenseitig verkosten.
Schön.
Und da kannst du dann auch drüber diskutieren und da kann man immer wieder sehr, sehr viel lernen.
Blindverkostungen sind sowieso immer ein Highlight, finde ich persönlich.
Ja. Da braucht man noch 2-3 Jahre, bis man da irgendwo
drüber dran
kann.
Du kannst am meisten lernen von diesen Blindverkostungen und vor allem dann, wenn du mal komplett daneben hast und dann vielleicht jemanden hast, der dir erklären kann, warum das nicht
ja.
Und da kann man sehr, sehr viel lernen. Ist mir auch immer so gegangen. Ne?
Wie schaut es bei dir aus mit Lese? Habt ihr Handlese, Maschinenlese? Wie funktioniert das bei euch?
Also bis vor 2 Jahren haben wir alles mit der Hand geerntet. Die letzten 2 Jahre haben wir eine kleine Fläche mit Maschine geerntet, einfach um das einmal auszuprobieren. Am liebsten würde ich alles mit der Hand ernten, aber die Herausforderung ist, dass wir Arbeitskräfte kriegen. Das wird zunehmend schwieriger und das ist zunehmend eine Herausforderung für uns.
Aber die Qualität von den Maschinen wird ja immer besser.
Und die Qualität grundsätzlich wird besser. Man muss sich die Maschinen so vorstellen, die fahren über die Rebzeilen drüber, rütteln relativ stark, die Beeren fahren runter, kommen dann in einen Behälter und können so dann abtransportiert werden. Und da sieht man halt schon große Unterschiede. Es gibt Rebsorten, die sind relativ robust, die haben eine dicke Schale. Da hast du wirklich ganze Beeren. Wir haben es zum Beispiel beim Merlot ausprobiert, da hat das perfekt ausgesehen. Es gibt natürlich andere Rebsorten, die da ein bisschen empfindlicher sind, da muss man sich
anschauen. Also beim Pinot sollte das wahrscheinlich nicht. Bleibt dann nicht viel. Da kommt eher der Saft.
Wir haben es jetzt noch nicht ausprobiert. Ja. Ich habe bis jetzt eine Erfahrung bei einem Weingarten. Müssen wir schauen, wie es in die Richtung weitergeht.
Im Keller, wie schaut es da aus? Wie kreativ probierst du dich da durch bei verschiedenen Techniken?
Es ist eine Kombination bei mir, glaube ich, einerseits sehr traditionell von der Überlegung, also die Grundidee, wie Wein gemacht wird, kommt neben der önologischen Ausbildung, die ich in Klosterneuburg gehabt habe, vor allem vom Weinmachen, wie es in der Burgund gemacht wird. Wir waren öfters in der Burgund, haben dann dort mit Winzern ausgetauscht und so weiter und haben sehr viel der Ideen, die dort praktiziert werden, dann auch mit nach Hause genommen. Grundsätzlich, wir sind ja biologisch arbeitender Betrieb, ich mache die meisten Weine, da fallen auch die Lagenweine, mit Spontangärungen. St. Laurent zum Beispiel, aber Pinot Noir werden in offenen Bottichen vergoren. Mit Spontangärungen hat man immer ein bisschen Herausforderung, weil es dauert relativ lang, bis eine Gärung beginnt. Wenn ich heute Reinzuchthefen zusetze, habe ich am nächsten Tag oder spätestens nach 2 Tagen eine beginnende Gärung. Das bedeutet, es entwickelt sich CO2 und das ist alles geschützt vor der Oxidation. Wenn ich Spontangärungen habe, dauert das eine Woche in etwa. Und dann muss man halt schauen, dass in dieser Zeit die Maische oder der Saft geschützt ist vor Oxidation. Wenn dann die Gärung einsetzt, hat man halt den Vorteil, dass bei den Spontangärungen nicht nur eine Hefeart, ein Hefestamm aktiv ist, sondern mehrere. Und im optimalen Fall kriegst du dann eine komplexere, vielschichtigere Aromatik, die, wenn man so will, auch stärker von der Herkunft her geprägt ist. Was sich schon auch ein bisschen geändert hat und das ist wohl eine Reaktion auf die Klimaveränderung. Wir arbeiten teilweise mit ganzen Trauben. Das heißt, du hast wirklich die Kämme und die ganzen Trauben mit dabei. Das gibt ein bisschen andere Gerbstoffstruktur in den Wein hinein. Man so überlegt, wo die Gerbstoffe herkommen. Das sind einerseits aus der Schale, das sind ja weiche Runde, aus den Kernen. Da hängt es davon ab, wie reif die Kerne sind. Wenn es grüne Kerne sind, ist man da eher vorsichtig. Das heißt, eine kurze Maischestandzeit. Wenn aber die gut verholzt sind, reif sind, kriegt man schon kräftige Gerbstoffe, die können durchaus positiv sein. Und eine weitere Möglichkeit ist jetzt eben mit den grünen Kämmen. Die geben halt eine andere Gerbstoffstruktur. Wenn ich jetzt dann sage grün, dann hört sich das vielleicht negativ an, aber tatsächlich ist es so, dass wir mit der Klimaveränderung mit immer reiferen, volleren Weinen konfrontiert worden sind, denen aber teilweise ein bisschen die Spannung dann auch gefehlt hat. Und mit diesen Kämmen mit dabei, kriegt man halt wieder etwas mehr Spannung in die Weine hinein. Also das ist so eine Entwicklung, was man die letzten paar Jahre dann, 2017 war der erste Jahr, wo ich das praktiziert habe, umgesetzt haben. Sonst bei Weih ist es interessant, mit Maischegärungen zu arbeiten. Da machen wir zu einem kleineren Anteil, so eine Amphore. Das ist für mich wieder hochspannend. Du kriegst ein bisschen andere Weinstruktur, Gerbstoffstruktur dazu, was dann als Verschnittpartner, das haben wir zum Beispiel bei unseren Rotgipfer-Tagelsteiner mit dabei, das gibt dann noch mehr zusätzliche Dimension in den Wein.
Wenn du hast jetzt vorher gesagt, man muss aufpassen quasi bei der Vergärung quasi, dass jetzt da jetzt nichts dazu kommt, das dann, wenn du sagst, offene Vergärung, und das ist jetzt in einem Bottich, tut man das mit einer Folie zudecken oder wie macht man das?
Genau, also ja. Es wird mit einer Folie zugedeckt und dann wird es mit einem Erdgas, mit CO2 oder mit Stickstoff überlagert und da schauen wir halt, dass es in der Phase dicht ist. Mhm. So spätestens nach, in den meisten Fällen nach einer Woche, merkt man, dass dann die Gärung losgeht, das hörst du. Mhm. Das fängt dann so leicht zum Blubbern an und so weiter. Ja. Und ab dem Zeitpunkt ist es wieder mit CO2 geschützt. Dann kann er die Folie beim Unterstoßen wird es immer runtergehen und dann runtergestoßen. Sonst lassen wir aber die Folie um.
Ja. Okay.
Ich habe ja eingangs schon erwähnt, dass die Thermenregion es sehr gut mit uns meint. Die haben bisher immer zwei Weine schon mitgehabt. Und ich blicke auf einen Wein, der den einen oder anderen Minzer ein Funkeln in den Augen bereitet, weil wir haben das in der Steiermark schon gehört, der Pinot Noir ist eine Sorte, die man gerne probiert und wo man sich auch selbst gerne dran probiert und den würde man gerne auch noch kosten, wenn das möglich ist.
Sehr, sehr gerne.
Du musst leider wieder auslernen.
Ja, ich muss leider wieder auslernen. Ja. Das tut mir immer sehr weh.
Das ist schade
dran. Ja.
Deshalb, ich wäre kein guter Koster, glaube ich. Also,
ich bringe das nicht übers Herz. Machen wir einen ganzen Tag mit so 90 Weinen, da bist du froh, wenn du was ausspucken kannst.
Okay, naja, gut.
Es ist aber, wenn ich im Keller bin, bin ich auch regelmäßig mit Wein konfrontiert natürlich und wenn man die einzelnen Fässer durchkostet, du musst das wieder ausspucken, du kannst das nicht alles trinken. Das geht nicht. Ich war gestern im Keller, da habe ich sicher 50 Fässer durchgekostet.
Dann wärst du heute nicht hier.
Sonst wäre ich heute. Ja, vielleicht schon, aber vielleicht schwieriger.
Da hätten wir das Katerfrühstück gebraucht.
Und dann eine nette Geschichte dazu hören wollt. Ja. Während meiner sehr Schulzeit habe ich beim Weingut Kolwenz gearbeitet. Das muss 1992 gewesen sein. Und der Kolwenz Andi hat mir irgendwann in den Keller mitgenommen und dann haben wir wirklich alle Fässer durchgekostet. Und das war zu der Zeit war das eine Riesenherausforderung für mich, weil du bist mit sehr kräftigen, dichten, Blaufränkisch, Cabernet Sauvignon und so weiter konfrontiert worden. Und der wollte bei jedem Weinfass ein Statement von mir haben. Und später sind auch im dritten oder vierten Fass war mein Gaumen schon belegt. Also, und das habe ich bis heute in Erinnerung. Aber es war so auch der Beginn, ich habe damals auch sehr, sehr viel gelernt. Über Wein. Damals war es auch üblich bei Ihnen, dass man zum Mittag und am Abend
immer Flasche
Wein am Tisch bekommen hat. Machen Sie immer
noch. Machen Sie immer noch,
ja. Und damals habe ich sehr, sehr viel über Weinstile und also eine Zuordnung, wo kann der Wein herkommen, gelernt. Das war so der Anfang damals.
Kolwenz ist jetzt uns öfter schon untergekommen.
Ja, wir haben es ja schon probiert, aber es sind terminlich noch nicht zusammengekommen.
Er ist nämlich eben vom Reichard Werner, der auch in Klosterneuburg in die Schule mit ihm gegangen ist. Und das ist eine langjährige Freundschaft, die sie da entwickelt haben. Und da ist dieses Kosten jeden Tag und zum Essen dazu. Das ist eine Tradition, die ich auch schon gehört habe.
Der Michi Kies, der ja auch schon unser Podcast-Teilnehmer war, der zukünftige Schwiegersohn quasi, oder Schwiegersohn, durfte mal eine Flasche aus dem Keller holen und hat sie
vergriffen.
Hat sie ein bisschen vergriffen. Und
nein, er hat richtig gegriffen.
Er hat richtig gut gegriffen. Und ich kann mich leider nicht mehr erinnern, welcher Wein das genau war, aber er hat ein ziemlich teures Stück aus dem Keller geholt.
Aus dem Ahrtal war das, glaube ich. Es war ein deutscher Wein. War das
war ein deutscher Wein, aber ich weiß nicht mehr genau, was er. Ja. Aber auf jeden Fall irgendwas sehr Teures. Und da hat er gesagt, da hat er dann alle Farben gespült. Weil sie haben halt dann beim Herausfinden, sie haben dann gesagt, nein, es ist Riesling.
Es wird ja doch nicht der
es sein. Es ist D&D. Und der Andi hat dann gesagt, das wird aber jetzt doch nicht der Wein. Und dann haben sie dann am Etikett geschaut und dann war es aber doch der. Und, ja. Aber er dürfte falsch gestanden sein. Also er hat, glaube ich, gar nichts dafür können. Er hat irgendwie so rechts anscheinend sind die Top-Weine gestanden und links, das was halt so zum Verkosten ist. Aber ja.
Aber wir haben jetzt den Pinot Noir im Glas.
Ja, genau. Den wollen wir jetzt kosten, gell?
Genau.
Ja?
Eigentlich ist es eine perfekte Kombination. Jetzt, wenn wir diese beiden Weine haben, wir den ersten Wein, da haben wir den St. Laurent gehabt. Da sind wir geologisch im Steinfeld in der im Wiener Becken gewesen, am Ried-Frauenfeld. Und jetzt bei dem Pinot Noir, da sind wir im herüberen Bereich, Pfaffstätten oder Kumpelskirchen, sind den Abhängen des Wienerwaldes. Da hast du eine ganz andere Bodenstruktur. Also da hast du, bist du mit lehmreicheren, kräftigeren Böden konfrontiert, die so mit Muschelkalk durchsetzt sind. Es ist im herüberen Bereich auch etwas kühler, weil unmittelbar oberhalb der Wienerwald beginnt und du hast diese kühlenden Fallwinde, die dann runterkommen. Mhm. Und das hat einen Einfluss natürlich auf das Mikroklima. Und wie ich den Betrieb übernommen habe, haben wir unsere Weingärten, unsere Flächen eigentlich nur in Dattendorf gehabt und die haben wir dann in den Kopf gesetzt, dass ich im herüberen Bereich der Region auch Weingärten benötige. Und zwar mit der Idee, dass wir hier oben mit Pinot Noir spielen. Pinot Noir ist eine Rebsorte, die sehr, sehr stark darauf reagiert, wo man es hinpflanzt, bei was für einem Boden, bei was für einem Mikroklima. Und da war es natürlich hochinteressant, das auf den Voraussetzungen da an den Abhängen des Anhängers auszupflanzen. Und da bin ich durch Zufall auf den Tagelsteiner gekommen. Und dann haben wir eben dort Pinot Noir angepflanzt. Und das war dann spannend, kaum habe ich den ausgesetzt gehabt, dass mir oben drüber eine bestehende Rotgipfelanlage noch angeboten worden. Deswegen haben wir auch Rotgipfler-Tagelsteine im Programm. Haben wir sogar früher gehabt als den Pinot, weil beim Pinot habe ich mal 10 Jahre gewartet, bevor wir das als eigenständigen Wein in Verkehr bringen. Weil ganz einfach die Reben eine gewisse Zeit brauchen, um eine sehr gute Qualität zu liefern. Aber seitdem haben wir eben diesen Pinot Noir-Tagelsteine. Und wenn sich den Wein jetzt dann anschaut, im Unterschied zum St. Laurent, der ist etwas heller. Er ist heller von der Farbe. Beim St. Laurent hast du diese dunkelbeerige Aromatik gehabt, so Weichsel, Brombeeren vor allem. Und beim Pinot eher diese rotbeerige Aromatik, die so Waldbeeren erinnert, Erdbeeren, ein bisschen florale Noten, die so an Rosen erinnern, manchmal so Anklänge an Blutorange. Und wenn es einem dann kostet, dann merkt es im Unterschied zum St. Laurent, der ein bisschen strukturierter von den Gerbstoffen und ein bisschen höher von der Säure war, ist der Pinot noch samtiger, verspielter, nochmal eleganter. Auch.
Mhm. Aber ich finde ihn kühler, also von der Aromatik.
Ist er von der Aromatik und das ist die Lage auch.
Mhm. Wie bringt ihr euren Wein an die Genießer? Wie schaut es da mit dem Vertrieb aus? Wie Gastronomie oder Export? Wie sind da ungefähr die Anteile?
Also die Anteile, also wir haben nach wie vor Abrufverkauf. Das wird heute so 10-15% in etwa ausmachen. Gastronomie, das geht eher über Weinhändler. Wir sind da zum Beispiel bei Wein & Co. Mhm. Wir sind bei Morandell gelistet, wir sind bei kleineren Weinhändlern wie in Wien zum Beispiel bei Pub Gimot präsent. Export ist in den letzten Jahren relativ stark für uns geworden. Im Moment werden wir bei 35-40% in etwa sein. Das hat sich eigentlich mit der Bio-Geschichte dann weiterentwickelt. Das hat uns da schon auch gewisse Türen geöffnet, wenn wir dann vor allem bei Händlern reingekommen sind, die sich halt auf biologische Weine spezialisiert haben. Ja.
Ich glaube, dass das immer mehr kommt, ne? Also dass es so eigene Restaurants gibt, wo einfach in den Weinkarten nur mehr Bio-Weine drinnen sind. Da ist schon auf jeden Fall ein Vorteil, dass man Bio ist. Ja. Wie wichtig sind Auszeichnungen für euch? Also ihr seid ja sehr bekannt und habt ja sehr viele Erfolge.
Es ist die Auszeichnung immer so, dass eine Möglichkeit ist, dass man wieder neue Kunden anspricht, dass Leute auf einen aufmerksam werden und einmal die Chance nutzen und den Wein verkosten. Und dann sehen sie, ob es für sie passt. Und im Optimalfall gewinnst du neue Kunden auch dazu.
Und das heißt, für Bestehende, denkst du, ist es, die wissen, die kennen die eh schon und kennen die Qualität schon?
Die kennen die Qualität. Ist nicht wichtig. Natürlich, wenn wir wieder irgendwo Auszeichnungen gewinnen, dann schreiben wir es schon in den Aussendungen und so weiter dazu. Das ist eine Bestätigung für die bestehenden Kunden. Aber die meisten schätzen den Weinstil dann und den Weintyp.
Im Vorgespräch haben wir schon ein bisschen durchgehört, die nächste Generation ist schon vorhanden. Wie schaut es da mit Zukunftsvisionen aus? Gibt es da schon Interessen in die Richtung?
Also die nächste Generation ist vorhanden, aber die sind 12 Jahre alt. Ja. Sagt die, wir haben Zwillinge. Wir haben einen Bub, den Jan und ein Mädchen, die Sophie. Die sind jetzt 3. Klasse Gymnasium. Da ist jetzt noch alles offen. Also wir schauen einmal.
Aber Tendenzen sind zu erkennen, oder?
Wir lassen uns überraschen.
Okay. Also meine Tochter ist ja gleich alt, die ist auch 12, geht auch 3. Gymnasium und
Es sind jeden Tag andere Tendenzen.
Es sind andere Tendenzen und also ich sage ja jetzt auch nicht, sie soll jetzt dann in die Hafner Fliesenlegerbranche oder in die Weinbranche oder sowas. Bei mir ist es so, was ich halt so die Erfahrung mache, dass sie ja weiß, mit meinen Beiträgen und sowas, gestern haben wir gebacken und ich habe dann gesagt, ich muss jetzt kurz Pause machen, dass währenddessen das im Ofen drinnen ist, muss ich geschwind einen Beitrag posten. Und da war es dann auch wieder, ich merke halt dann immer, sie ist halt dann schon teilweise halt genervt von dem Thema Wein. Deswegen denke ich mir, ich glaube, in die Weinrichtung wird sie wahrscheinlich nicht gehen, aber sie hat ja nicht so viel mit dem Wein zu tun wie jetzt ein Winzerkind. Ja. Da finde ich das dann spannend. Aber schön, dass ihr euch überraschen lasst und jetzt nicht sagt, na, das muss so sein. Ich glaube, das war früher so, ne, dass...
Ja. Also ich habe im Prinzip auch darauf lege ich Wert, dass ich die Freiheit gehabt habe. Also natürlich die Eltern hätten Interesse gehabt, dass man das weitermacht, aber ich bin jetzt nicht gedrängt worden. Also es war damals die Entscheidung, dass ich eben nach Klosterneuburg gehe, damit ich die Matura habe, um dann mich weiter zu entscheiden, ob ich bleibe oder irgendeine andere Richtung einschlage. Und das hat bei mir auch etwas länger gedauert. Und das Entscheidende ist, glaube ich, wann du sowas machst, dass du das aus Überzeugung machst und dass du das gern magst. Da hilft es nichts, wenn man jetzt irgendwen in eine Richtung drängt oder einen Weg aufbereitet für irgendwen, sondern es muss wandern von einem selber kommen. Mhm. Weil es hängt schon auch sehr viel Arbeit und Energie dran. Das darf man nicht unterschätzen. Und es läuft ja nicht immer alles rosig und so weiter, sondern es gibt da Herausforderungen in diesem Beruf. Und wenn du das gern magst, wenn du das aus Überzeugung magst, dann ist es gut. Ja. Und wenn nicht, dann stößt du irgendwann die Sinnfrage. Und
das ist es. Also ich habe auch die Erfahrung, mein Sohn ist 14. Und ich glaube, es ist seine Wahrnehmung momentan, dass meine Tätigkeiten eher daran schuld sind, dass die Zeit gemeinsam sehr spärlich ist. Und da habe ich oft schon auch so meine Gewissensbisse, dass ich sage, okay, das wird ihm wahrscheinlich gar nicht interessieren, weil eben die Zeit, der Aufwand so hoch ist, dass er sagt, okay, ob er sich sein Leben so vorstellen möchte. Aber ja, wie gesagt, ohne Druck und selbst entscheiden lassen, das ist auf jeden Fall, glaube ich, wichtig.
Wir sind selbstständig, das heißt ja selbst und ständig, ja, genau, also da hängst du dann voll dran. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch gewisse Freiheiten, weil wenn wir am Vormittag sagen, wir brauchen jetzt oder wollen irgendwas mit den Kindern unternehmen, dann können wir es uns auch selbst einteilen. Also es hat Vor- und es hat Nachteile. Ja. Wenn du so Entscheidungen triffst, dann solltest du da bewusst sein, was das alles bedeutet.
Genau so ist es. Wir sind an einem Punkt angekommen, wo ich mich zurücklehnen darf, den Wein noch genießen kann. Und der Corny das Wort übergeben darf zum kleinen Verhör zum Schluss.
Weil mich die kulinarische Seite auch noch so interessiert, vielleicht können wir das noch ein bisschen ausschweifen, aber zuerst einmal das eher Negativere, ein Essen, das ich niemals wieder essen möchte. Gibt es sowas?
Tatsächlich, ich habe überlegt gehabt, aber eigentlich ist mir gleich eingefallen, das war ein Praxisbetrieb bei mir, da war in Deutschland und da ist Hirn mit Ei gegeben. Und das war etwas
verständlich.
Ich war damals in der Pfalz beim Fritz Becker und seine Frau war begnadete Köchin. Also wir haben da wirklich super gegessen gehabt immer. Aber das ist das einzige Essen, was mir jetzt dann sofort eingefallen ist.
Ja. Ich gesagt hab, nein. Aber ist es die Konsistenz gewesen oder ist es der Geschmack gewesen?
Vielleicht war es nur, weil ich gewusst habe, was es ist.
Okay. Ich glaube, die Konsistenz ist für mich in den meisten Fällen das Problematischste.
Bei der ich könnte nicht sagen, wie sowas schmeckt, weil ich jetzt nicht. Also das hätten sie mir, glaube ich, auch so geben müssen zum Essen, ohne dass es weiß, weil sobald ihr das wisst, dann könnt ihr das nicht mehr essen.
Bei mir ist es auch so, innerein bis auf Leber ist alles eine Hürde gewesen, die ich nie genommen habe.
Der beste Weinmoment meines Lebens war?
Überlegt mir, waren in der Burgund bei Comte Vauguer und der damalige oder der Kellermeister dort, François Millet, hat uns in den Keller mitgenommen und hat uns wirklich die einzelnen Weinfässer alle durchkosten lassen und wir haben Musignier, also die Top-Lage dort kosten lassen. Also das ist einer der Momente, die mir da gleich einfallen, wenn das so eine Frage stellt.
Schön. Gibt es auch ein schlimmstes Weinerlebnis?
Da habe ich auch überlegt, das war, das erinnert ein bisschen an die Situation da. Wir haben vor Jahren einmal den Ö1-Wein des Jahres gemacht, Rotwein des Jahres, das war damals St. Lauren 21 und da sind dann unter anderem ein Interview gegeben. Dann sind wir in ein Studio gegangen, das war Argentinierstraße und der Redakteur war dabei. Ich muss dazu sagen, es war ein sehr heißer Tag, ich war vorher schon in Wien unterwegs und so weiter. Und nach dem Interview wollte er unbedingt dieses Plop von der Flasche hören. Wir haben den Korkenzieher angesetzt und er ist mit seinem Mikrofon, er hat es in der Hand gehabt, ganz nahe an die Flasche und das war's. Was ich heute übersehen habe, ich war den ganzen Tag in Wien unterwegs, es war so warm, die Flasche war zu warm und das Ganze ist rausgespritzt. Du hast ihm richtig angesehen, dass er mal kurz geschluckt hat. Er hat gesagt, das macht nichts, aber
sein Mikro war gebadet.
Man hat ihm angesehen, dass der
Gesichtsausdruck hat die Geschichte erzählt.
Und das erinnere ich mich ein bisschen an die Situation hier, wo ein Mikrofon vor mir steht. Ja.
Aber der ORF ist deshalb nicht zugrunde gegangen. Also war kein Problem.
Und es gibt den Ö1-Wein immer noch. Also so. Sie machen es vielleicht jetzt anders, jetzt haben sie ein Plastiksackel oder so. Nein, Scherz. Wenn ich nur noch eine Rebsorte trinken dürfte, wäre es...
Je nachdem, was ich bisher erzählt habe, ist es der St. Laurent.
Ja. Gibt es ein perfektes Katerfrühstück?
Ja, da wäre bei Schaumwein und ein Lachsbrötchen.
Ja, haben wir zum ersten Mal das Lachsbrötchen. Schaumwein schon, aber Lachsbrötchen war bisher nicht dabei.
Für unsere Weihnachtsfolge habe ich jetzt erst überlegt gehabt, ob wir das auch so machen sollen, mit dem, dass wir uns gegenseitig fragen. Und da habe ich dann mit meinem Mann geredet und gesagt, was essen wir eigentlich? Und er sagt, nein, eigentlich nichts, Wasser und so. Aber ich glaube, beim Lachsbrötchen mit Schaumwein, das wäre...
Bist dabei.
Ja, schauen, ob wir das irgendwann probieren. Mit dieser Person würde ich gerne eine Flasche Wein teilen.
Das wäre Jensen Robinson. Also gerade bei der Ausbildung Weinakademie habe ich ja sehr viel mit der Oxford Wine Companion gelernt gehabt und so weiter. Also das wäre schon eine Dame, mit der ich sehr gerne mal eine Flasche Wein trinken würde und ein bisschen über Wein philosophieren.
Gibt es einen peinlichsten Restaurantmoment?
Das war, glaube ich, eine Präsentation in Linz in Oberösterreich, im Degustationsmenü, und ich bin gestanden und habe halt so erklärt, und hinter mir ist der Kellner gegangen und dann hat er ein Problem mit Gläser gehabt und das ist halt dann runtergefallen. Das war ein bisschen eine peinliche Situation für mich.
Ja, so fliegende Tabletts, gell?
Das gehört schon dazu.
Das gehört dazu. Eine kulinarische Sünde, die ich heimlich liebe.
Da ist mir nicht so viel eingefallen. Das Einzige, was... Das habe ich aus Australien mitgenommen, Marmeladebrot mit Käse drauf.
Ja, warum nicht? Das ist keine Sünde.
Habe ich auch noch nie gegessen, aber könnte man es gut vorstellen. Weil man isst ja im Endeffekt, wenn es jetzt Käse isst, da isst du ein Brot und dann isst der Chutney dazu. Du tust das halt nicht wo draufstreichen meistens irgendwie, sondern ja, sehr gut.
Okay, werden wir probieren in den Feiertagen.
In 10 Jahren werde ich diesen Wein trinken.
Ich habe einen Chambertin von Marosso zu Hause liegen. Das warte noch auf den richtigen Moment.
Da kann man sich freuen drauf, ja. Und meine Abschlussfrage. Mein letztes Glas Wein soll sein.
Da würde ich einen großen Burgunder dann da trinken.
Ja.
Dass wir bei den Burgundersorten bleiben.
Genau.
Sehr schön. Wir dürfen uns bedanken für ein sehr aufschlussreiches Gespräch. Ich bin ein Mensch, der fühlend ist, und während des Gesprächs habe ich mir gedacht, wie schön es ist, dass die Unterschiede zwischen den Winzern immer ist, und du hast uns einen sehr schönen Einblick in das Handwerk gegeben und in die Rebsorten und wie das Ganze funktioniert. War für mich ja sehr...
Man hört den Weinakademiker auch raus.
Ja, ja, nein, also das Gespräch war... Es ist eben das Schöne an der ganzen Sache, dass es variantenreich ist.
Ja.
Und das macht es aus, und den Menschen dahinter kennenlernen. Wir werden die Weine der Folge in den Shownotes verlinken und natürlich auch die Webseite eures Betriebes. Auf ein Wiedersehen, danke, und Prost, Mahlzeit.
Prost. Prost,
das war ein sehr angenehmes Gespräch. Danke.
Das war's für heute mit Prost Mahlzeit. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns ein Like da. Folgt uns überall, wo es Podcasts gibt, und erzählt euren trinkfreudigen Freunden davon. Feedback, Weinverbrechen und Liebesbriefe gerne an office@prostmahlzeit.at. Bis zum nächsten Mal, und vergesst nicht, ein guter Wein ist zu schade für schlechte Gesellschaft.